Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden Sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer: Print is not dead.
Carsten, das Intro ist durch. Können wir bitte starten?
Oh, tut mir leid, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe noch keine Zeit.
Aber wieso hast du keine Zeit?
Nee, ich mache hier noch einen Test gerade.
Was für einen Test?
Ich mache hier online gerade einen Test und einen Selbsttest.
Möchtest du drüber reden, was?
Ungern. Ist jetzt nicht so das schönste Thema, über das man, glaube ich, redet.
Wir sind doch unter uns, komm auch.
Ich bin ja zufällig online auf so einen Selbsttest für Burnout gekommen. Okay. Und da habe ich gedacht, mach's einfach mal.
Kleine Anmerkung dazu. Warum machst du es online? Es gibt ganz tolle Zeitschriften, die sich sehr ausführlich und mit sehr viel Rechercheaufwand diesem Thema gewidmet haben und teilweise sogar auch Selbsttester drin haben. Und der Vorteil ist, du schickst deine gesamten Daten nicht ins World Wide Web. Also da wäre zu nennen zum Beispiel die Fokus Gesundheit oder natürlich Gesund und Munter, die das Thema sehr professionell aufgearbeitet
haben. Okay, und die beiden Hefte hast du dabei oder was?
Die beiden Hefte habe ich dabei. Ich kann jetzt sogar hier kurz die Seiten zeigen.
Okay, dann lass uns da mal durchgehen.
Ja, das können wir gerne machen. Aber lass mich kurz nochmal fragen, was erwartest du dir generell von diesem Selbsttest?
Was ich mir erwarte von dem Selbsttest? Mhm. Das ist ja genau das, weswegen ich es mache. Ich weiß es nicht. Gefühlt ist man ständig unter Strom. Und ich will einfach mal für mich jetzt rausfinden, ob ich einfach nur ein bisschen müde bin und ein bisschen Urlaub brauche oder ob ich da vielleicht schon Symptome eines Burnouts entwickelt habe. Das weiß man ja alles nicht.
Also ich würde den Vorschlag machen.
Ja.
Lass uns doch mal professionell in dieses Thema einsteigen.
Okay.
Ja, weil da haben wir heute jemanden da und den begrüßen wir.
Das machen wir.
Alles klar. Bevor wir Florian Friedrich begrüßen, haben wir jetzt gerade mal beschlossen, immer eine kleine Atemübung. Florian.
Genau, starten wir einfach mit, setzt euch möglichst bequem hin. Es beginnt mit dem Einatmen durch die Nase. Luft kurz anhalten und dann langsam wieder aus. Beim Einatmen werden wir eher erfrischt und beim Ausatmen wird unser Parasympathikus aktiviert. Das heißt, wir werden automatisch körperlich ein bisschen ruhiger, entspannter. Also einmal noch.
Cool. Das scheint auf den einen oder anderen vielleicht etwas seltsam zu wirken, aber das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich unserer Aufregung geschuldet, Marc.
Ja, das stimmt. Danke, Florian, für diese gute Einleitung. Ja, die hätten wir uns besser gar nicht ausmalen können.
Klassische Übung bei Stress und Überlastung.
Florian, wir wollen heute über ein sehr ernstes Thema sprechen, über Burnout. Bevor wir dazu kommen, ein paar Hintergrundinformationen. Wir kennen uns schon seit 2 Jahren. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt in einer Phase, wo es mir persönlich nicht gut ging. Kann man offen reden, hat mit familiären Dingen zu tun. Und ich persönlich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich brauche Orientierung für mein Leben. Ich muss diese Probleme irgendwie so ein bisschen einordnen. Und war sehr dankbar, weil wir sind uns eher zufällig über den Weg gelaufen. Und was ich dir bis heute sehr hoch anrechne, ist, du hast mir spontan deine Hilfe angeboten. Und zwar sehr selbstlos.
Ja. Gerne.
Ohne Krankenkasse, ohne irgendwie was, sondern du hast bei mir festgestellt im ersten Gespräch, da gibt es A, Redebedarf und B, Unterstützung. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, wollen wir dich aber den Hörerinnen und Hörern ein bisschen vorstellen. Wenn man deinen Lebenslauf so ein bisschen im Bereich der Recherche sich so ein bisschen näher bringt, dann sieht man da ganz viele Dinge. Schauspiel, Gesang, dann eine pädagogische Ausbildung mit religiösem Hintergrund, also ein Potpourri. Erzähl doch mal, bevor du jetzt dich dann entschlossen hast dazu, dich in diese Richtung des Psychotherapeuten zu bewegen. Was waren so bemerkenswerte Milestones in deinem Leben für dich, die dir heute auch noch irgendwie immer wieder im Kopf sind, wenn du von dir selber berichtest?
Also ich selber komme aus einer ÖVP-Familie. Mein Vater war ÖVP-Funktionär und da ging es sehr viel um Geld, sehr viel um Wirtschaft. Und ich habe schon relativ früh gespürt, ich möchte was mit Kunst machen. Habe dann mal 3 Jahre Gesang studiert am Mozarteum Pre-College. Nach Gesang habe ich aber gemerkt, ich möchte von der Kunst nicht hauptberuflich leben und habe dann begonnen, Lehramt, katholische Theologie und Geschichte zu studieren. Bin dann neben dem Studium als Pädagoge in der Aidshilfe Salzburg gelandet und habe dann, weil mich einfach die Arbeit im Sozialbereich so inspiriert hat, dann noch soziale Arbeit studiert und dann die Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Und neben dem Ganzen habe ich auch noch zum Schauspielen begonnen. Also ich habe auch ein bisschen ein Leistungsthema. Hatte zum Glück noch nie so richtige Erschöpfung und Burnout, aber ich bin in den letzten Jahren draufgekommen, ich definiere mich schon auch sehr, sehr stark selbst über Leistung und über Tun und weniger über Sein.
Wurde das vorgelebt in deiner Familie dann auch?
Ganz stark. Also wenn ich in der Schulzeit zum Beispiel schlechte Noten hatte, dann gab es Liebesentzug tagelang oder Schweigen. Also wirklich auch schon emotionale Erpressung. Also aus so einer Familie komme ich. Ich habe es dann wirklich ein bisschen rebellisch verweigert als Jugendlicher und später hat es mich dann trotzdem wieder eingeholt.
Da schließt sich quasi meine unmittelbare Frage an. Also man liest oder hört ja immer wieder, dass ein wahrscheinlich gar nicht so kleiner Teil an Psychotherapeuten meistens auch ein prägendes Erlebnis in ihrem Leben hatten, das dann dazu geführt hat, zu sagen, okay, ich will das erstmal für mich aufarbeiten, aber auch dann vielleicht gemerkt haben, hey, das ist so spannend, ich möchte auch anderen Menschen helfen, ja. Und war das dann bei dir, hat sich das daraus so ein bisschen dann abgeleitet?
Also ich hatte mit Ende 20, ohne Therapie, ist mir nochmal bewusst worden, was eigentlich meine Vergangenheit war, also wie traumatisierend die war. Und hatte da wirklich so 1-2 Jahre, wo ich auch sehr, sehr traurig war und habe danach erst sogar begonnen, die Ausbildung zum Psychotherapeuten zu machen. Und bin schon auch eher eine Ausnahme, habe ich immer so das Gefühl, unter meinen Kolleginnen, weil die wenigsten haben jetzt so schwere Gewalt erlebt, wie ich sie erlebt habe. Und ich möchte es gar nicht verharmlosen oder bagatellisieren, aber ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen meine Affinität zur Traumatherapie. Mhm. Dass ich auch sehr geduldig bin mit Menschen, weil ich einfach weiß, das dauert lange, um aus so schweren Traumafolgesymptomen rauszukommen. Und da braucht es immer üben.
Da würde ich gerne mal direkt nachhaken, wenn du dann in deinem Alltag wieder über solche Themen sprichst, bricht dann bei dir auch wieder was auf oder sagst du, ich habe das alles komplett hinter mir gelassen, beziehungsweise nicht hinter mir, weil das ist ein Teil von dir, aber du hast das für dich alles abgeschlossen und auch vielleicht therapiert, das dann auch hilft, mit Menschen über sowas zu sprechen oder ist das eher so ein, da triggert mich dann doch wieder was, wenn ich mit einem Patienten über sowas spreche?
Genau, also jeder, der Therapeut wird, muss ja selber eine Psychotherapie machen, so 3-4 Jahre lang und damit du eben nicht getriggert wirst und damit du das eigene rausbringst und dich ganz auf deine Klientinnen und Patienten einlassen kannst. Und ich habe es einfach gelernt, mich im Laufe meiner eigenen Psychotherapie gut zu regulieren. Das heißt, wir dürfen einen Trigger haben, wir werden immer irgendwelche Trigger haben im Laufe des Lebens, egal wie gut wir aufwachsen, aber wir können mit Triggern gut umgehen. Und Trigger an sich ist nichts Schlimmes, solange wir ihn erkennen und gut regulieren können. Und wie gesagt, ich hatte eine eigene Traumatherapie eben genau aus dem Grund, damit ich mich ganz einlassen kann auf meine Menschen und nicht dann selber im Mittelpunkt stehe oder überflutet werde oder zum Weinen beginne. Und darum ist die eigene Ausbildung auch so wichtig in der Therapie.
Und deine religiöse Ausbildung, inwieweit hat dir die da geholfen dabei?
Es ist so, es gibt natürlich eine Trennung zwischen Psychotherapie und Theologie. Grundsätzlich wenig. Die Theologie hat vielleicht so das Interesse an der Philosophie, am Humanismus, an der Ethik geweckt. Also direkt hat es wenig Einfluss auf meine Arbeit, aber ich arbeite heute immer wieder mit Priesteramtskandidatinnen oder mit Menschen, die aus Freikirchen kommen und ganz viel religiöse Gewalt erleben. Also die von klein auf lernen, wenn du nicht brav bist, kommst du in die Hölle. Und da kann ich halt als ehemaliger Theologe auch die positiven Bilder bedienen, die in der Bibel stehen. Und diese Frohbotschaft statt der Drohbotschaft.
Okay, aber da sind wir ja irgendwie bei dem Thema, hast du jetzt schon 2-mal gesagt, als Kind entweder körperliche Gewalt, Druck. Also es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass alles, oder ich sag mal, der Großteil der Themen, die man später mit sich rumträgt, relativ früh schon in Erscheinung treten.
Ja, oft schon in einer präverbalen Phase, wirklich in einer Lebensphase, an die wir null Erinnerungen haben. Das heißt, es gibt das explizite Gedächtnis, das setzt erst so mit 3-4 Lebensjahren ein. Dann gibt es aber das implizite Gedächtnis, das beginnt schon, wenn wir Mutterleib sind und da werden schon erste Erfahrungen im Körper und in der Psyche gespeichert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu früh auf die Welt komme, dann kann ich später ein Problem haben mit Kontakt oder ich werde dann immer irgendwie getriggert werden. Ja? Das implizite Gedächtnis ist das Körpergedächtnis, zum Beispiel wie ich mich in Partnerschaften erlebe, ob ich mich über Leistung definiere oder genau, ihr könnt dann auch noch nachfragen.
Also leiten wir doch mal über, Carsten, oder? In unser Thema Burnout. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen von mir berichtet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da schon mittendrin gesteckt habe, aber ich würde schon sagen, dass ich auf einem guten Weg dahin war. Aber grundsätzlich, um diesen Einstieg mal so ein bisschen zu finden, vielleicht definieren wir so ein bisschen Burnout ja auch mal, weil wenn wir richtig recherchiert haben, ist es erstmal keine Erkrankung oder wird als solche nicht gesehen.
Genau, wird nicht anerkannt, noch nicht. Es ist nicht in der Klassifikation der Krankheiten
drin. Aber gleichzeitig nehmen wir ja das wahr, dass das nicht nur ein Randgruppenthema der Gesellschaft ist, sondern dass das, glaube ich, im Zentrum der Gesellschaft immer mehr Fuß fasst. Ja, und vielleicht um in das Thema so ein bisschen reinzukommen und uns auch vielleicht diesen Blick ein bisschen auf Deutschland zu fokussieren, weil, wie man an deiner Stimme hört, du bist Österreicher und kommst aus Salzburg. Würde für mich erstmal interessieren, also was ist im Kern eigentlich Burnout und wie äußert sich das?
Es hat eben kein einheitliches Krankheitsbild und ist ein bisschen anders als eine Depression. Also du hast einerseits schon depressive Phasen dabei, total im Loch, total down, sinnlos, suizidal, extreme Ausprägung. Aber du bist auch oft extrem übererregt, also immer angespannt, immer hibblig, immer am Tun, sofort aggressiv oder Wutanfälle, Wutausbrüche bei starker Ausprägung. Also du kippst immer von einer totalen Übererregung ganz schnell in eine totale Untererregung, Erschöpfung. Und darum, es pendelt immer so von einem Extrem ins andere. Darum ist es ein bisschen anders als eine klassische Depression.
Also ist das dann tatsächlich der Unterschied, an dem man selber auch ausmachen kann, so wie du es beschrieben hast, dass es so von oben von Downs und Ups gibt und bei der Depression eher so dieses schwere Gefühl?
Bei der klassischen Depression ist es oft, ich spüre gar nichts mehr, ich bin nur noch leer, 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 leer. Und beim Burnout hast du immer auch wieder so aggressive Phasen, Wutanfälle, Hass, Selbsthass, Hass gegen andere, Entmenschlichung. Das ist, ich nehme andere Menschen gar nicht mehr als Menschen wahr, als Personen wahr, sondern ich funktioniere noch mal oder habe so einen richtigen Kundenhass, Patientenhass, Klientenhass, je nachdem, wo du arbeitest. Also so eine Entmenschlichung geht da auch einher mit Burnout.
Und was würdest du sagen, wenn wir jetzt heute hauptsächlich über das Thema Burnout sprechen, kann man das wahrscheinlich gar nicht komplett loslösen von dem Thema Depression, oder?
Also Depression ist ein Teil von Burnout, genau. Und als Psychotherapeut muss ich dann oft die Diagnose Depression geben, damit ich über die Krankenkasse abrechnen kann. Aber es ist nur ein Teil, die Depression. Es gibt auch die Wutanfälle, die Selbstverletzungen, ganz viel Selbstabwertung.
Was sind die Ursachen aus deiner Sicht für Burnout? Klar, vielleicht schon erste Anzeichen von depressiven Dingen, die man mit sich schleppt. Aber trotzdem kommt ja dann da was dazu, dass man sagt, okay, ich bin in dieser Burnout-Phase jetzt drin.
Also neben den gesellschaftlichen Ursachen, dass wir eben in einer sehr starken Leistungsgesellschaft leben, mit sehr viel digitalen Medien, mit ständig irgendwie präsent sein, ständig auch zur Verfügung stehen, nicht mehr so gut abschalten können, sind mir als Therapeut jetzt natürlich auch die individualpsychologischen Ursachen wichtig. Also ich mache die Erfahrung in meiner Praxis, ganz viele Menschen, die zu mir kommen mit schwerer Erschöpfung oder mit einem richtigen Burnout, die haben von klein auf gelernt, ich bin nur liebenswert, wenn ich was leiste, wenn ich was tue, wenn ich irgendwie für meine Eltern bin oder für die anderen bin oder meine Eltern definieren sich über meine Leistung, bestrafen mich eben mit Nichtbeachtung, mit Sanktionen, mit Liebesentzug, wenn ich nichts leiste. Und ganz viele Menschen, die zu mir kommen, haben so eine Psychodynamik. Nur wenn ich was leiste, bin ich was wert. Aber ich darf nicht einfach nur sein oder da sitzen oder mal das Leben genießen. Ich muss ständig irgendwas tun.
Also dann ist es nicht nur dieses, ich habe ganz viel zu tun, weil das haben ja viele Menschen, ich meine, wir haben alle mittlerweile sehr, sehr viel zu tun, sondern es ist nicht nur, dass ich habe viel zu tun, auf dem Schreibtisch muss ich wegarbeiten muss und deswegen bin ich erschöpft, sondern es ist auch noch dieser Druck, der dann irgendwie vielleicht hat, selbst gemacht auch ist, weil man es nicht gelernt hat irgendwie.
Genau, so der Feind ist sozusagen in den eigenen Reihen. Ich habe ihn von den Eltern übernommen, also war ursprünglich schon mal extern von außen, aber im Laufe meiner Kindheit, meiner Jugend habe ich ihn von den Eltern übernommen, aus Selbstschutz natürlich, ja, um nicht die Liebe meiner Eltern zu verlieren, die fragwürdige Liebe.
Also das finde ich ganz spannend, weil da können wir eigentlich auch auf einen unserer jüngeren Podcasts noch referenzieren. Da hatten wir das Thema Managerinnen und Manager in Familie und Unternehmen und da ging es ja auch um dieses Durchgetaktetsein, jedem gerecht werden zu wollen in unserer beider Situation, der Familie, den Kindern, der Arbeit, den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, ja, und das kann, glaube ich, sehr schnell jemanden dann überfordern. Und wenn man dann, und ich habe ja das verstanden, dass im Prinzip im Kern dann auch in der Kindheit schon etwas gesät wurde, dass das, wenn das alles auch noch ungünstig zusammenkommt, einfach Burnout begünstigt.
Und vor allem sind es Menschen, die von klein auf gelernt haben, meine Bedürfnisse zählen nicht. Es zählt nur, was ich leiste und das, was meine Eltern mir sozusagen als Bedürfnisse überstülpen. Das heißt, die Menschen spüren oft sehr, sehr lange nicht, dass sich ein Burnout entwickelt und suchen sich oft unbewusst schon Berufe, wo es ganz stark um Leistung geht, um Anerkennung, um den viel zitierten Narzissmus, also um dieses auch Grandiose, ich werde da gelobt, wenn ich möglichst viel leiste. Und irgendwann spielen halt Körper und Psyche nicht mehr mit.
Das hat sicherlich auch was mit eigenem Selbstwert zu tun, ne? Wenn man sagt, ich definiere mich, dann muss ich, glaube ich, auch im Kern an meinem Selbstwert arbeiten, dass ich sage, ich muss mir selber was wert sein und muss meine Wert nicht dokumentieren durch Arbeit, die ich nach außen hin dokumentiere.
Genau so ist es. Also viele Menschen, die später so ein schweres Burnout entwickeln, die haben massive Bindungsverletzungen erlebt. Also die wurden nie um ihre Selbstwillen geliebt, sondern immer nur, dass sie irgendetwas tun, leisten und werden müssen, was sie vielleicht gar nicht sind. Verlieren dann wirklich den Kontakt zu sich selbst.
In deiner Tätigkeit als Therapeut, wie viel Raum nimmt da dieses Thema Burnout ein? Hast du das auch gespürt in der letzten Zeit, dass dieses Thema explizit Burnout zunimmt? Oder ist das dann doch eher ein Modewort für die Depressionssymptome?
Also ich habe ganz viele Menschen, die massiv erschöpft sind, die sich selbst nicht spüren und immer so am Rande des Burnouts sind. Und dann habe ich ein paar, die wirklich schon eine ganz schwere Ausprägung von Burnout haben mit Suizidalität. Viele gehen heute ein bisschen früher, weil eben sehr viel darüber berichtet wird, weil es viel mediale Präsenz gibt, was das Thema betrifft. Und je früher ich gehe, desto besser natürlich. Weil wenn ich jahrelang schon Burnout habe, dann dauert es auch jahrelang, bis ich wieder rauskomme. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es ein Modewort ist.
Das finde ich ganz spannend, wenn man das nochmal kurz reflektiert, auch im Generationenwandel. Also es ist ja relativ klar dokumentiert, dass wir über das, was du gerade gesprochen hast, ja zu großen Teilen sozialisiert worden sind. Ich glaube gar nicht, dass das immer unbedingt eine Fehlleistung in der Erziehung war, sondern die Gesellschaft. Das ist ein gesellschaftliches Thema gewesen, ja, dass du sagst, wenn du was leistest und das auch vielleicht durch Statussymbole ausdrücken kannst, dann bist du was. Wir merken das ja jetzt auch, dass die jüngeren Generationen da etwas anders ticken, ja. Also die haben das teilweise, ich nicht gemacht habe, ich habe das nie hinterfragt, die hinterfragen das stärker. Klar, da steckt ein anderer Wohlstand dahinter. Mhm. Die junge Menschen, die gerade aus Generation Y und Z jetzt quasi entspringen, das schon ganz klar für sich haben. Also ich möchte perspektivisch eine andere Work-Life-Balance. Ich möchte dieses Hamsterrad-mäßige meine Eltern, das will ich eigentlich nicht. Ne? Also stellen wir das fest. Also bedeutet das jetzt erstmal, bevor diese Generation wie Carsten und ich, dass jetzt noch die Welle sich erstmal ordentlich noch weiter aufbauen wird, weil diese Menschen durch diesem Always On eben immer mehr dazu getrieben werden, Leistungen schneller, immer erreichbar, dass diese Welle irgendwann sich auch noch auf den Peak aufbaut und danach es sich aber naturgemäß durch neue Generationen so ein Stück weit auch abbaut, weil man sagt, okay, die sind anders sozialisiert, die reflektieren das stärker aus einem anderen Wohlstand heraus, kann man das so sagen?
Also ich fürchte, das ist nur ein kleiner Teil, der schon aus einem ziemlich bildungsnahen Milieu kommt, der da so aussteigt. Und ich beobachte aber auch ganz viele Menschen, gerade so in den Schulen, ich bin ja auch Pädagoge, die massiv gestresst sind, die einen massiven Workload haben, die noch immer so sozialisiert werden. Also ein kleiner Teil sicherlich, der steigt aus. Aber wenn du eher so aus bildungsfernen Milieus kommst oder wirklich so, gibt immer noch viele Milieus, ganz stark ihre Kinder auf Leistung trimmen, dann bin ich nicht so optimistisch. Mhm. Auch mit der ganzen digitalen Überflutung und mit den Medien und dem.
Das wäre jetzt ein Thema, wo ich nochmal rein wollte, weil du das vorhin auch schon mal erwähnt hattest, die Wandlung in der Digitalisierung. Und klar wurden wir vielleicht, sind wir anders groß geworden mit in dieser Leistungsgesellschaft, aber diese Generation Y und Z, von der du gesprochen hast, Marc, die haben ja dann noch wieder dieses Phänomen, ich muss ja in der digitalen Welt performen. Ich muss ja irgendwie, wenn ich jetzt nicht meinen Insta-Account auf 150.000 Follower hochbringe, dann bin ich ja in meinem Freundeskreis gar nicht der coole Typ, der wir alle sein wollen. Ist das ein Thema, was das so ein bisschen ablöst, diese Leistungsgesellschaft, die wir erlebt haben und das, was jetzt aus der digitalen Richtung kommt auf diese Generation?
Da geht natürlich ganz viel in Richtung Selbstdarstellung und gerade die Social Media, die belohnen ja eigentlich ständig unser Dopaminsystem. Also immer, wenn da eine Nachricht reinkommt, ping, oder ja, eine Nachricht reinkommt, dann werden wir neugierig, dann schauen wir rein. Und zu viel Dopamin ist aber auch wieder schlecht für den Körper. Das kann chronischen Stress verursachen, kann Schmerzen machen. Und es geht eben auch sehr viel um Selbstdarstellung. Und man sieht auch noch wenig Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ein Buch lesen. Ja. Fast alle sind ständig in dem Kästchen drin.
Das ist eine schöne, perfekte Überleitung eigentlich. Wir wollen nachher noch mal ein bisschen stärker auf das Thema und Anzeichen einsteigen. Ja. Aber wir haben, glaube ich, so ein bisschen schon rausstellen können, dass Stress ein wesentlicher Faktor ist, der dazu führt, dass man eben dann in diese Burnout-Situation getrieben werden kann. Für uns geht es jetzt erstmal so ein bisschen, und wir haben ja diesen starken Bezug auch zu Zeitschriften, ja. Das ist ja für mich immer wieder digitales Detoxen. Ne? Also ich lege alles beiseite, nehme mich bewusst raus aus dem hektischen Alltag, mach mein Handy vielleicht auch mal aus, ne? Schaffe mir eine Wohlfühlsituation und setze mich mit einer Zeitschrift auseinander. Kann auch ein Buch sein, aber wie gesagt, ich habe ein tolles Hobby und möchte mich da einfach mal schlau machen und das möchte ich ausgerechnet mal nicht digital machen. Fangen wir erstmal grob an, bevor wir fragen, ob Zeitschriften tatsächlich auch dazu führen können, dass das ein Weg raus sein kann. Nicht der Weg, aber ein Teil, ja.
Ein entschleunigter
Weg. Genau. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, Burnout vorzubeugen?
Tippen, wenn ich die Frühwarnzeichen erkenne und mir möglichst früh Hilfe suche, dann wird sich kein starkes Burnout aufbauen. Dann kann ich möglichst früh aussteigen. Frühwarnzeichen erkennen. Über die Frühwarnzeichen können wir später noch reden. Und eben Kinder so erziehen, aber das ist eben schwer, wenn man das als Eltern selber nie mitbekommen hat, dass sie lieb sind, so wie sie sind, ja.
Und ja,
dass
und
sie ständig was leisten müssen.
Ja, das stimmt, aber du schickst sie natürlich dann vor die Haustür und da tickt die Gesellschaft einfach an. Das ist, glaube ich, braucht sehr, sehr viel Energie. Und ich empfinde, das manchmal beginnt eben schon im Schulsystem. Da werden die Kinder maximal schon auf Leistung getrimmt.
Ja, ich sehe das bei meiner Stieftochter in Wien, also die ist 11 Jahre alt und die massiv durchs Schulsystem getrimmt werden und wir versuchen gegenzusteuern als Familie und dir zu sagen, dann hast du halt mal ein Minus oder nicht genügend, aber dafür geht's dir gut. Und ja, aber da das kommt aber ja ganz viel von außen.
Eben, das kommt viel von außen und das geht ja auch auf die Eltern. Ne? Du kriegst ja auch, wenn du mit anderen Eltern sprichst, ja, unsere Tochter hat jetzt das angefangen, weil müssen sie vorbereiten und das harte Leben wartet auf sie und da müssen wir ganz früh die Weichen stellen. Und da geht ja das weiter, was man selbst als Kind irgendwie erlebt hat und dann wird das weitergetragen, ich bin erwachsen und versuche das eigentlich von meinen Kindern fernzuhalten, aber trotzdem kriegst du von außen wieder die Leistungsgesellschaft, du musst und deine Kinder müssen darauf vorbereitet werden. Genau. Und wenn sie das nicht machen, dann haben sie nämlich nicht den tollen Job später und können nicht studieren auf der besten Universität, wenn sie das nicht alles vorher gelernt haben.
Und viele Eltern haben ja auch dieses Leistungsthema total verinnerlicht und es fällt ihnen nicht mal auf, weil es so implizit in ihnen drinnen ist und geben es dann natürlich an ihre Kinder weiter. Und wenn dann andere Eltern auch noch kommen und Druck machen und das Schulsystem, dann potenziert sich das.
Gehen wir mal auf dieses Lesen von Zeitschriften. Ja, also wir haben ja eine Studie recherchiert von der University of Sussex und die kam nach einer repräsentativen Umfrage eben oder eine Studie mit diesem Ergebnis, dass der Stresspegel bei Menschen, die regelmäßig lesen, Bücher oder Zeitschriften, bis zu 68% niedriges Stresspegel haben als Menschen, die sich eben nicht darüber zoomen. Da würde ich gerne mal einen Moment verweilen, weil, wie gesagt, wir Printliebhaber sind und diesen Kontext nochmal kurz aufgreifen von dem Wohin. Dieses Zurückziehen, wirklich mal bewusst alles ausmachen. Nimm eine Zeitschrift. Ich finde auf Seite 100 immer wieder denselben Artikel. Ich klicke mich nicht durchs Web, die Information ist verflüchtigt. Nochmal, ich gebe da gerne nochmal, das haben wir auch in früheren Podcasts schon gemacht, wir wollen die digitale Welt gar nicht verteufeln, überhaupt nicht. Die bietet ganz, ganz viele tolle Vorteile. Aber Selbstmanagement in einer Always-On wird, glaube ich, immer wichtiger. Und das ist vielleicht ein Beispiel, wie man entschleunigen kann. Wie siehst du das?
Erstens auch mal, weil Zeitschriften oder Bücher was Haptisches sind. Ich habe es in der Hand, ich blättere es um, ich nehme mir Zeit, ich zelebriere es. Ich sollte natürlich dann vielleicht auch mein Handy weglegen und mir wirklich einen kleinen Freiraum schaffen. Aber was mir auch auffällt, wenn ich jemanden beobachte, der eine Zeitschrift liest oder ein Buch liest, das wirkt total beruhigend auf mich. Das strahlt so was Ruhiges aus. Hingegen, wenn ich jemanden beobachte, der am Handy rumspielt, wisch, 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 das wirkt eher hektisch auf mich, gestresst. Leicht in einer Übererregung drinnen.
Ja, ich sag mal, du kannst ein Buch lesen in der Hand oder mit deinem Tablet kannst du ja auch ein Buch lesen. Also eines ist das Lesen, das andere ist das Lesen. Jetzt wissen wir auch, früher haben wir gesagt, oh, so viel Bildschirm, da macht die Augen kaputt. Wissen wir mittlerweile auch, dass das nicht der Fall ist. Und wir wissen auch, es gibt halt die Menschen, die können besser am Bildschirm lesen und es gibt Menschen, die halt einfach besser auf Papier lesen können. Was würdest du denn raten jemandem, der vielleicht auch so das Gefühl hat, irgendwas stimmt mit mir nicht? Ist da Lesen dann wirklich, hilft das? Klar, wir haben gesagt, man kann sich mal zurücklehnen. Das ist eigentlich nicht das Lesen an sich, sondern eher so dieses Zeit für sich nehmen, oder?
Also als Prävention in einem Frühwarnstadium, glaube ich, dass es auf alle Fälle hilft, wenn jemand schon wirklich starkes Burnout hat mit voller Ausprägung, dann kann er sich gar nicht mehr konzentrieren. Dann ist er so übererregt oder so down oder fällt er ständig hin und her, dass er gar nicht mehr gut fokussieren kann. Aber generell als eben Prophylaxe, als Prävention ist Lesen, Musik hören, Bücher lesen, Zeitschriften, einfach auch Genuss das Beste, was wir haben,
ja, um also, zu sein. Also es ist, glaube ich, ein Mittel, hört sich vielleicht jetzt wieder so paritätisch an, aber um zur inneren Ruhe zu finden. Ne? Genau. Ich glaube, das, was Lesen ausmacht, und bleiben wir jetzt mal bei Zeitschriften, weil das unser präferiertes Medium ist, für das wir so schwärmen. Du musst dir halt, es entstehen Bilder im Kopf, du entwickelst eine Fantasie. Ich glaube, das, was vielen Menschen nicht bewusst ist, dass gerade Digitalmedien, ob ich bei YouTube mich informiere und bilde und so weiter, ist alles ein passiver Prozess. Ich setze mich davor, lass mich in Anführungszeichen berieseln. Ja, ich will ja nicht sagen, dass das nicht Bildung vermittelt, ist ja kompletter Quatsch, natürlich macht es das. Aber ich muss, und das hört man ja immer wieder, auch um Demenz vorzubeugen, allen anderen Themen, gar nicht jetzt mal so auf Burnout, mein Gehirn regelmäßig trainieren. Und ich glaube, dass das Lesen das eben eher fördert, als eben sich digital in Anführungszeichen berieseln zu lassen.
Und vor allem, wenn ich auf YouTube bin oder wenn ich im Internet bin, ist die Verführungskraft recht groß, dass ich woanders hinzeppe, woanders hinklicke, wieder mal einen Werbebanner zumache und ständig irgendwie unterbrochen werde in meiner Ruhe, in meiner Aufmerksamkeit, in meinem Fokus. Bei E-Books anders, das gebe ich zu. Ja.
Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal gesagt, früh anzufangen mit dem Lesen, oder?
Genau.
Also setzt euch mit euren Kindern hin und lest.
So wie ihr sagt, ich bin jetzt auch überhaupt nicht medienfeindlich oder kulturfeindlich. Die Medien haben ganz, ganz viele Vorteile. Aber es ist schon ein anderes Körpergefühl, ob wir ein Buch lesen, eine Zeitschrift lesen oder auf dem Smartphone irgendwas rumtippen.
Und was noch dazu kommt, Marc, das haben wir eingangs festgestellt, mein Selbsttest, den ich mal eben schnell gemacht habe. Die Zeitschriften, die du jetzt vorhin genannt hast, die bringen ja nicht nur den Selbsttest, sondern sie bringen auch ganz viel fundiertes Wissen, bereiten dich vor aus diesem Selbsttest, geben dir sehr viel Informationen mit. Und das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, ne, dass da eine wirklich starke Redaktion hintersteht und sich voll mit diesem Thema beschäftigt, weil sie dem helfen wollen.
Und das hast du selten im Internet, ja, dass die Artikel noch gut recherchiert sind. Wenn du vergleichst, es ist immer derselbe Standardsatz.
Also das glaube ich definitiv. Also und vor allen Dingen ist es eine seriöse Quelle in der Regel. Ja, also wenn ich jetzt mal mich auf natürlich und gesund und munter so ein bisschen konzentriere, da wo wir den Selbsttest eben ja auch drin haben, da kenne ich den Verleger zum Beispiel persönlich, der betreibt unfassbar viel Aufwand, um sauber recherchierte Artikel eben dann zu veröffentlichen. Hat einen Ärztebeirat, ja, also das ist nicht einfach nur ein Redakteur, sondern das sind Ärzte, die teilweise auch die Artikel schreiben, die sich mit diesen Themen intensiv auseinandersetzen, um auch natürlich die neuesten Forschungsergebnisse mit einzubeziehen in mögliche Therapieansätze. Das darf man nicht unterschätzen. Und wie gesagt, ich habe etwas, was ich immer wieder zur Hand nehmen kann. Ja, ich muss mir nicht merken, welche Webadresse war das, sondern ich gehe von meinem Regal und ziehe das Heft wieder raus und lese das eben nochmal durch. Ich glaube, dass das ganz besondere Eigenschaften haben, die Printprodukte dort mitbringen, neben denen, die wir eben eh schon durchleuchtet haben.
Und wir gehen anscheinend auch wertschätzender mit Printmedien um. Wir löschen schnell mal eine PDF-Datei, aber wir tun es relativ schwer, ein
Hefte zu vernichten.
Oder Bücher.
Ja, ja, das stimmt. Bücher, ja, das stimmt.
Zu vernichten oder wegzuschmeißen.
Florian, jetzt
unser Herz dran.
Ja, das stimmt. Florian, du hast vorhin gesagt, der Feind ist eigentlich in den eigenen Reihen. Mhm. Wenn wir dieses Thema Selbsttest nochmal nehmen. Wie würdest du das grundsätzlich beurteilen, so einen Selbsttest zu machen? Als Profi, als Therapeut? Ist das, ich sehe es ja eher als, naja, ich habe dann mal den ersten Schritt gemacht und mache diesen Selbsttest. Das heißt ja, ich habe mich auch mit diesem Thema beschäftigt.
Es gibt ja auch schlechte Selbsttests. Wir sprechen jetzt, glaube ich, von einem guten Selbsttest. Den habe ich mir angesehen. Der ist sehr differenziert. Der erfüllt ja ganz viele Kriterien. Also der listet ja wirklich alle Kriterien eines Burnouts auf und macht dann auch eine relativ differenzierte Auswertung, habe ich gesehen. Und sowas finde ich gut. Wenn jetzt so ein Schnelltest das auf irgendeiner Internet-Homepage ist, ohne großartige Erklärung, wo ich mir vielleicht auch wieder nicht die Zeit nehme, weil es online ist und da schnell mal hinklicke, dann kann mich das natürlich verunsichern. Aber wie du sagst, ich glaube, es ist eine richtige oder eine wichtige Annäherung an das Thema Burnout, Erschöpfung, Depression.
Das heißt, ich habe mich dann damit beschäftigt. Ich mache meinen Selbsttest. Was sind denn aus deiner Sicht so die ersten Anzeichen? Ist es dann, dass ich habe den Test gemacht?
Die ersten Anzeichen von Burnout, würde ich sagen, sind so wirklich, ich kann immer seltener abschalten, meine Gedanken rasen, ich habe Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, ich fühle mich chronisch überregt, habe vielleicht Kribbeln im Körper, kann nicht mehr gut durchschnaufen. Das wären schon alles so Frühwarnstufen.
Was mache ich denn, wenn ich nicht den Mut habe, das selbst zu erkennen, was zu tun?
Dann habe ich hoffentlich gute Freunde, Freundinnen, die mich darauf hinweisen, hey, was ist denn mit dir los? Du bist ja wie ausgewechselt, du hast eine richtige Persönlichkeitsveränderung, such dir Hilfe. Dann liegt es natürlich auch noch an mir, mir Hilfe zu suchen. Die Verantwortung habe ich letztlich immer.
Ja. Was würdest du jemandem raten? Also jetzt mal ein Beispiel, muss jetzt nicht mein Beispiel sein, vielleicht ist es jemand anders, der das schon durchaus erkannt hat, auch bei seinem Arzt schon gesessen hat und gesagt hat, so und so sieht's aus. Und der Arzt sagt, ja, ich würde sie jetzt mal für 4 bis 6 Wochen krankschreiben.
Ja, dann auch wirklich für 4 bis 6 Wochen diese Krankschreibung einhalten, auch wenn es schwer ist, wenn man vielleicht selber so einen hohen Antreiber hat oder Leistungsanspruch. Wie gesagt, das ist dann natürlich die Eigenverantwortung. Das kann man niemandem abnehmen, das auch umzusetzen. Aber ich muss mir bewusst sein, wenn ich so weitermache wie zuvor, dann kann es nur noch schlimmer werden.
Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Also das ist ja jetzt ein sehr mechanischer Ablauf, den wir gerade beschreiben, der quasi so das innere Gefühl, was da so mitschwingt, und das haben wir ja vorhin schon erwähnt, dieses sich selber eingestehen, dass man Hilfe braucht. Und wenn man vielleicht dann auch noch in einer, muss gar keine Führungsposition sein, aber wenn man auf seiner Arbeitsstelle dann auch noch verhaftet ist, da zu sagen, also geht gerade nicht mehr. Und dann ist man aber wieder, weil das ist ja ein Teufelskreislauf. Weil wenn wir uns darauf nochmal konzentrieren, was du zu Eingang gesagt hast, wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Ich habe das Problem, nur wenn ich leiste, bin ich etwas wert.
Ja.
Und jetzt muss ich plötzlich dieser Leistungsgesellschaft sagen, ich halte da nicht mehr Schritt. Also ich kriege das gerade nicht mehr hin. Also weder im Privatleben noch im Beruflichen. So, und jetzt soll ich den Mut aufbringen, das, was mich eigentlich ausmacht, selber zu zerstören, um mir selber zu helfen. Das ist, glaube ich, schwieriger, als man denkt. Ja.
Genau, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil jemand, der jetzt sehr selbstbewusst ist oder um seinen eigenen Wert weiß und den auch spürt, der traut sich wahrscheinlich schnell mal sagen, ich bin überfordert, ich brauche eine Auszeit. Aber jemand, der einen fragilen Selbstwert hat und der sich nur über Leisten, Leisten, Leisten definiert, für den ist es natürlich eine immense Beschämung, eine Depression zu haben oder ein Burnout zu entwickeln.
Da würde ich gerne einhaken. Wie schaffe ich das dann in dem Moment? Also wie kriege ich das hin?
Zumal du musst mit dir kämpfen, dann musst du noch den Mut aufbringen, zum Arzt zu gehen, dich mit dir da zu öffnen. Dann musst du noch den Mut haben, in deinem Unternehmen, deinem Chef zu sagen, so ist die Situation. Und dann kommt ja irgendwann auch dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Coming Out, ja. Und alle wissen plötzlich über dich Bescheid.
Ja, weil das Ding ist ja, Kopfkino geht ja weiter. Wie behandeln die dich zukünftig? Also wirst du gar nicht mehr belastet, weil er sagt, den kannst du nicht belasten, ne? Der ist ja schon mal im Dreieck gehüpft, ne? Also da sind ja ganz viele Faktoren, die mitschwingen, wenn du dich entscheidest, das öffentlich zu machen. Ich finde, das zum Arzt gehen ist erstmal noch gar nicht das Problem, weil das bleibt in deiner privaten Welt, ja? Der erzählt darüber nichts, sondern mit dem tauscht dich aus. Aber in dem Moment, wo du sagen musst, es geht nicht mehr, ich muss auch raus. Das ist so dieser Punkt, wo du ja eigentlich, wie du das schön beschreibst, das ist dein Coming Out. Und ich glaube, dass du den Weg dahin, dass du diesen Mut entwickelst, das schaffst du schon gar nicht mehr ohne Begleitung. Da brauchst du schon jemanden, der dich darauf vorbereitet, in der Begleitung.
Und der auch schon hilft, ein bisschen zu reduzieren, damit das Burnout nicht ganz schlimm wird. Also da gebe ich dir recht.
Florian, wie ist das? Sprichst du da auch mit Unternehmen? Also wirst du da auch als Berater gezogen, weil das ist ja für ein Unternehmen auch ein Thema. Du musst dich ja mit diesem Thema dann auch beschäftigen. Mhm. Einfach zu sagen, ja, alles klar, bist krankgeschrieben, okay, wunderbar. Das ist ja dann nicht das Ende vom Lied, sondern wenn dann der Mitarbeiter zurückkommt und im Idealfall unterstützt das Unternehmen dich dabei, weil es weiß, der gesunde Mitarbeiter, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat und zurückkommt, wird wahrscheinlich nochmal wieder ganz aufgeräumter und auch mit guter Leistung zurückkommen.
Also meine Patienten wollen das normalerweise gar nicht, dass ich mit dem Unternehmen spreche, weil es eben sehr schambesetzt ist. Und ja, manche hören dann auch tatsächlich auf und arbeiten woanders, weil sie merken, oh, in dem Unternehmen, da kann ich nur krank werden. Oder kann ich nicht gesund werden.
Okay, gut. Meine Frage war jetzt nicht, ob du mit den Patienten und gleichzeitig mit dem Unternehmen sprichst, sondern ob du auch Unternehmen Hilfestellung, genau, für Prävention, den Unternehmen Hilfestellung geben
könntest, rein theoretisch. Also ich biete es zwar an in meinem Leistungskatalog, es wird eigentlich nicht wirklich in Anspruch genommen. Wahrscheinlich, weil es viele andere gibt, die das auch machen.
Oder weil es einfach viele Unternehmen tatsächlich noch nicht so erkannt haben, um da sich da Beratung ins Haus zu holen.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diese Anzeichen zurückkommen. Wir haben, glaube ich, erkannt, so dass im ersten Bereich Aktivierung, Widerstand und dann dieses Thema Erschöpfung. Das haben wir eigentlich alles jetzt besprochen, aber ich würde trotzdem noch mal, das erste ist quasi diese Aktivierung, die beschrieben wird mit chronischer Überlastung der Betroffenen und der Betroffene sucht irgendwie nach Lösungen. Da kommt ja schon mal, das passt ja gerade, ne? Machst einen Selbsttest. Mhm. Ja? Also das ist ja so eher die erste Phase, ne? Ich glaube, da ist man, hast du ja vorhin auch nochmal gesagt, ich will es nur nochmal ins Bewusstsein rufen, hat man noch gute Chancen, da wieder rauszukommen, wenn man das frühzeitig für sich erkennt.
Ja, also eben diese Phase, wo ich dann vielleicht auch Schlafstörungen habe oder immer extrem übererregt bin, vielleicht auch Schmerzen habe oder Verspannungen habe im Körper. Ja, das ist so eine erste Phase, wo es noch gut geht, wenn ich da rechtzeitig anfange.
Jetzt erkenne ich nicht, was das für mich ist, sondern ich denke, ich kriege das irgendwie hin. Dann rutsche ich so in diese zweite Phase, das ist das Thema Widerstand. Mhm. Ja, also die ist gekennzeichnet durch dass sich diese Überlastung in Wut quasi umwandelt.
Oder noch mehr leisten, noch mehr tun, noch mehr zusammenreißen, überleisten.
Ja, und man ist eigentlich dauergereizt. Ja, also wahrscheinlich ist es so, dass die kleinsten Dinge schon an die Decke bringen irgendwie. Ne? Und dann kommt die dritte Phase, quasi nachdem ich die ganze Energie aufgebracht habe, immer gereizt zu sein. Gereizt bedeutet ja auch für mich, der ganze Körper ist immer in 7:30. Also eigentlich immer auf Aktion ausgerichtet.
Dann Alarmzustand. Kommt Alarmzustand, chronischer Kampf- oder Fluchtmodus, der dann wirklich schädlich ist für den Körper.
Die Erschöpfung quasi. Ja. Also der Körper geht einfach nicht mehr. Das ist, glaube ich, Endstadium.
Dann bisschen zum Freeze-Zustand. Ich kann kaum noch aufstehen, mir nicht mehr die Zähne putzen und komme da gar nicht mehr raus. Das wäre dann eher dieser depressive Freeze-Zustand.
Wollte das nur nochmal so, dass jedem bewusst ist, dass es Phasen sind, die man durchaus komplett durchlaufen kann, aber eben möglicherweise, wenn wir ein paar auch Hinweise und Impulse hier geben, das frühzeitig an sich erkennen kann, um sich dann Unterstützung zu holen.
Genau, denn es baut sich meistens über viele Jahre auf.
Guter Punkt, sich Unterstützung holen, das ist ja auch etwas, was man besprechen muss, weil wo hole ich mir Unterstützung? Aktuell ist es ja so, wenn ich einen Therapieplatz brauche, da kann ich mir erstmal 2 Jahre noch warten. Oder wahrscheinlich ist dein Terminkalender auch dicht.
Sonst wenn ich nehme auch keinen mehr auf.
Du nimmst auch keinen mehr auf.
Steht auf seiner Website.
So, viele sind ja auch einfach alleingelassen mit dem Thema. Ja? Also da frage ich mich, kann ich da auch alleine dran arbeiten an mir? Ja? Geht das oder kann ich das nur mit einer professionellen Unterstützung schaffen? Und wenn ja?
Bei starker Ausprägung glaube ich nur noch mit professioneller Unterstützung, da gebe ich dir recht. Und oft ist dann auch eine ambulante Psychotherapie zu wenig. Also brauchst du dann oft Reha, Kur, wenn es wirklich stark ausgeprägt ist. Also ich kenne Leute, die waren wirklich ein paar Monate auf Reha bei so schwerem Burnout.
Aber ich brauche ja einen Platz. Ja. Ich brauche einen Platz. Das ist ja heutzutage auch nicht so einfach.
Wir haben Therapeutinnenmangel in Deutschland. In Österreich geht es ein bisschen leichter tatsächlich. Allerdings muss man in Österreich fast immer selber zahlen und kriegt nur eine Refundierung. Daher kriegst du ein bisschen leichter einen Therapieplatz. Aber es ist trotzdem, wie du siehst, ich bin auch voll. Also erster Ansprechpartner ist Hausärztin, Hausarzt.
Das wird gerade
schon krank schreibt, genau, und dich auch überweisen kann.
Gibt es öffentliche Anlaufstellen? Also du hast ja vorhin auch von deiner HIV-Unterstützung Hilfe. Gibt es öffentliche Anlaufstellen, die man zumindest so für so eine grobe Vorindikation mal kontaktieren kann?
Psychiaterinnen, Hausärzte, eventuell bei leichter Ausprägung auch Selbsthilfegruppen, wenn es noch nicht so stark ausgeprägt ist.
Und wahrscheinlich hilft auch einfach drüber reden, oder?
Mit Freunden.
Und vor allem, also drüber reden allein, glaube ich, ist manchmal wirklich zu wenig, sondern sich auch wirklich gut regulieren können. Wenn ich merke, ich habe da diesen inneren Antreib, ich sollte leisten, leisten, leisten und schäme mich, wenn ich zu wenig leiste oder kriege einen Selbsthass, wenn ich mich zu wenig leiste, dass ich wirklich auch lerne, diesem Gefühl nicht immer gleich nachzugeben. Also eine Pause zwischen Reiz und Reaktion. Und dazwischen ist ein Freiraum und ich kann irgendwie umgehen mit meiner Scham oder mit meinem Selbsthass. Und das ist natürlich Übungssache, weil wenn ich das von klein auf nicht gelernt habe durch meine Bezugspersonen, und das weiß ich jetzt wieder aus meiner eigenen Traumatherapie, ist es natürlich wie wenn wir ein neues Handwerk oder Instrument lernen.
Also kann man sagen, es gibt quasi auf der einen Seite die Ursache, die man unbedingt, oder der man unbedingt auf den Grund gehen sollte, aber trotzdem gibt es, genauso wie bei einer, ich nenne es jetzt trotzdem mal Erkrankung, gibt es ja trotzdem vielleicht die Möglichkeit mit Tipps, vielleicht hast du auch welche für unsere Hörerinnen, in gewissen Situationen einfach, weiß nicht, so wie unsere Atemübung am Anfang oder dass man andere Tipps hat, um sich zu regulieren, so hast du es ja auch genannt.
Genau, ich setze mich einmal am Tag hin und schaue oder beobachte, was geht jetzt wirklich in mir vor, wie ist meine Atmung, wie ist mein Puls, wie ist mein Herzschlag und ich mache das jeden Abend, ich fange klein an, mal 5 Minuten und nehme diese Pause und interessiere mich dann nur für mich selbst. Das Problem ist, und da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz, bei schwerem Burnout kannst du das nicht.
Ja,
das
ich glaube,
auch wieder präventiv.
Das wollte ich nur sagen. Also ich glaube, dass es ja wichtig erstmal ist, wenn du die Erkrankung hast oder alle Anzeichen, die auf Burnout hinweisen, dann brauchst du professionelle Hilfe. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber vielleicht kannst du uns ja im Nachgang noch ein paar Lektürempfehlungen geben, die wir über unseren Instagram-Kanal dann quasi posten. Sowohl auch, wir können nochmal recherchieren, gibt es öffentliche Anlaufstellen. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, den Zeitpunkt einfach sich zu erkennen. Also man sagt ja immer, Sport hilft gegen alles, hilft Sport als Ausgleich. Ja,
hilft auch auf alle Fälle.
Aber wahrscheinlich nicht aber zu Hause auf dem
Sport.
Ja, genau, das wollte ich.
Da sind wir wieder. So, jetzt lachen wir endlich mal. Wir haben, das war auch ein Thema, was wir vorhin kurz besprochen haben. Diese gefühlte
Schwere
auf diesem Thema. Ja, und da fragen wir uns, oder ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Muss das so sein? Darf man bei so einem Thema auch lachen?
Du hast natürlich einen Leidensdruck bei Burnout und hast dann wahrscheinlich nicht mehr viel zu lachen im Leben. Ich bin natürlich schon Therapeut, ich arbeite auch viel mit Humor und mit Schmäh. Und
gut, also ist das, wir dürfen auch mal bei so einem Thema,
Metaphern,
okay, also dürfen wir bei so einem Thema in der Runde auch mal lachen und sagen mal mit einem Lächeln einfach mal dieses Thema begegnen.
Lachen ist immer zweischneidig. Einerseits können wir uns dadurch ein bisschen, können wir durch Lachen Abstand gewinnen zu schwierigen Dingen. Andererseits gibt es auch Menschen, die überlachen ihre Probleme jeden Tag. Und dann führt es wieder noch tiefer rein in etwas. Das ist auch wieder, es ist immer zweischneidig in der Psychologie.
Also wir sehen schon, das ganze Thema ist wirklich sehr, sehr
komplex.
Sehr, sehr vielschichtig, komplex. Das, glaube ich, könnten wir noch Stunden weitersprechen.
So ein bisschen präventiv ist natürlich jede Form von Meditation, von Achtsamkeitsübungen, von Körperwahrnehmung, sich innerlich beobachten, zu lernen, die eigenen Emotionen zu regulieren lernen durch innerliches Beobachten. Das wären so präventive Maßnahmen, wenn es noch nicht vorangeschritten ist.
Und das Lesen nicht vergessen.
Selbstfürsorge, Lesen, Hobbys, Musik.
Florian, wir haben, glaube ich, sehr viel auch von dir persönlich kennengelernt, was ich sehr schätze. Wir haben, glaube ich, über das Thema Burnout ganz gut gesprochen. Florian, wenn nicht, du hast jetzt noch die Chance zu sagen, hier, das müssen wir unbedingt noch mit reinnehmen. Ansonsten, wie gesagt, wir schauen, dass wir über unser Insta-Kanal ein bisschen Informationen zusammensuchen, Anlaufstellen und wir können nur auch aus eigener Erfahrung sagen, spielt das nicht runter, ja, das ist mal das Wichtigste, erkennt das an und bleibt dann nicht mit allein, sondern sucht genau. da Hilfe.
Mhm. Florian, ich würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke auch für die Einladung euch beiden.
Gerne.
Danke. Und natürlich nicht vergessen,
Print is not dead.